Im Namen des Höchsten heiße ich euch herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist heißen uns herzlich willkommen und Gott will uns begegnen. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht erinnerst du dich an dein letztes Bewerbungsverfahren, an dem du vielleicht irgendwann mal teilgenommen hast. Ob nun kurzfristig oder ob das schon lange her ist, bei mir sind es schon Jahrzehnte, seit ich mich zuletzt um etwas bewerben musste oder beworben habe. Das muss ja nicht nur beruflich sein. Was hast du dabei in die Waagschale geworfen? So. Womit, mit welchen Vorzügen hast du den Eindruck gehabt oder auch erwecken wollen, dass man dich nehmen sollte? Wir feiern Weihnachten und wir feiern heute Abendmahl. Um es vorwegzunehmen, wir werden uns gleich weiter in der Predigt mit diesen Bewerbungsvorzügen beschäftigen. Um es vorwegzunehmen, du bist bei Gott jetzt willkommen. So wie du bist. Dafür steht das Abendmahl. Und jetzt nochmal kurz an den Bewerbungsvorgang denken, von dem ich vorhin schon mal sprach. Wie bewirbt man sich eigentlich für den Höchsten? Wir lernen es ja so in Bewerbungstrainings, beziehungsweise kann man es lernen, überzeugt aufzutreten, seine Vorzüge richtig aufs Tablett zu bringen. Das ist ja heute gar nicht mehr so eingefahren, wie es aus meiner Sicht mal war, dass man immer nur versucht, sich irgendwie da zu profilieren und aufzuplustern. Man soll ja auch ehrlich sein. Und doch habe ich den Eindruck, wenn wir uns bewerben, dann würden wir, dann wollen wir ja auch gerne uns von der besten Seite zeigen. Man hat doch mehr die Vorzüge im Kopf, vielleicht auch, dass man so wenige findet, als dass man unbedingt sich angemessen betrachtet. Und der zugrunde liegende Bericht für die heutige Predigt ist der Bericht davon, wie Maria, die Mutter von Jesus Christus, erfährt, dass sie 9 Monate später den Retter der Welt zur Welt bringen soll. Und wird, so wird es eher gesagt. Das hat sehr viel mit uns zu tun. Damit, wie Gott mit uns umgeht und wie wir mit Gott umgehen. Wir haben im Kopf ja unsere Vorstellungen schon bereitliegen davon, wie wir so mit Gott umgehen. Und wie er mit uns umgeht, liegen vielleicht auch an mancher Stelle richtig im Kopf. Unser Herz darf sich heute einmal mehr überraschen lassen. Unser Thema heute, wie Gott zur Welt kommt. Wie Gott zur Welt kommt. Wir lesen den Text aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums in den Versen 26 bis 38. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. Die war erstens schon alt und zweitens auch unfruchtbar und ist jetzt im 6. Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Diese Begegnung hat das Leben von Maria, dem plus minus 15-jährigen Mädchen, total verändert. Diese Wirkung kann diese Begegnung auch auf uns heute haben. Ich möchte drei Aspekte aufzeigen, wie Gott zur Welt kommt. Erstens, der Höchste kommt runter. Zweitens, der König dient als Retter. Drittens, der Größte wohnt in Kleinen. Der Höchste kommt runter. Da taucht der Engel Gabriel auf. Der tauchte immer dann auf, wenn es hohe Aufgaben von Gott aus zu erledigen gab, im Kontakt mit seinen Menschen. Der Ort, also modern würde man ja sagen, so das Setting ist äußerst unangemessen dafür. Ein weltpolitisch völlig unbedeutendes Land, Israel. Nicht mal ihr eigenes, also ja, es war eigentlich das Land dieses Volkes, aber sie standen gar nicht unter eigener Verwaltung noch dazu. Und in diesem Land, so unbedeutend wie es war, wird der Scheinwerfer in ein völlig verachtetes Gebiet gelenkt. Von den Juden verachtet, nämlich das sogenannte heidnische Galiläa. Von der Stadt Nazareth sagte einstmal ein ernstmeinender Jude, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und die Antwort war klar, natürlich nichts. Logisch. Das Volk war eine völlig unbedeutende Größe und dass Gottes Sohn gerade hier zur Welt kommen soll, ist kaum zu glauben. Aber es geht noch weiter. Gabriel erscheint einem völlig unbedeutenden jungen Mädchen. Keine adliges Blut in den Adern oder sonst irgendetwas. Teenager, gerade mal am Erwachsenwerden. Und auch gerade erst verlobt. So nannte man das damals, wenn der Ehevertrag schon geschlossen war, aber die Braut noch nicht von ihrem Mann heimgeholt war ins eigene Zuhause und deshalb hatte man auch noch nicht miteinander geschlafen. Da konnte noch ein Jahr vergehen, bis das soweit war. Maria war also rechtlich in festen Händen, aber eben noch Jungfrau. Interessant, das heute vielfach umstrittene Zitat aus dem Buch des Propheten Jesaja 7, Kapitel 14, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Das war die Ankündigung darauf. Man diskutiert jetzt heute laufend darüber, ob da junge Frau oder Jungfrau ist. In diesem Zusammenhang merkt man, dass der Begriff Jungfrau völlig passend ist. Denn es war völlig klar, dass Maria mit noch niemandem geschlafen hatte. Oder aber sie hätte Gottes Gebote gebrochen. Das hatte sie nicht. Josef wollte sie ja auch verlassen, weil er wusste, von mir kann das Kind nicht sein. Muss ja jemand anders im Spiel sein. Gott bringt Maria mit dem, was er an ihr tut, in erhebliche Schwierigkeiten. Das kann man sich, habe ich den Eindruck, in unseren Verhältnissen heute gar nicht vorstellen. Heute ist man ja der Dumme, wenn man überhaupt mit irgendwas ein Problem hat. Damals war das völlig üblich, dass man hier jetzt nicht nur irgendwie alle Nackenhaare zu Berge stehen hatte, sondern auch unangenehme Fragen stellte. Ja, und was macht man denn da so jetzt mit so einem unehelichen Kind, wenn die Leute fragen, fängt man an, das zu erklären. Ja, ja, Maria, ne, ja, kam ein Engel und jetzt bist du schwanger. Wir wissen schon, was das für ein Engel war. Außerdem gibt es dafür auch psychologische Fachausdrücke, wenn da jetzt kein Mann im Spiel war. Und ich bin übrigens Superman, genau. Wir wissen ja aus anderen Berichten, dass der Retter der Welt, der Sohn Gottes, dann auch noch in einer Futterkrippe, in einem Futtertrog zur Welt kommt. Keine Unterbringung für Privatversicherte, schon gar kein Einzelzimmer. So stellen wir uns das nicht vor, wenn Gott kommt. Aber der Höchste kommt runter. Ich liebe diese Formulierung, weil sie so passt. Gott ist so richtig heruntergekommen. Der kommt nicht mit Pauken und Trompeten, der kommt so, dass man ihn kaum wahrnimmt, dass man nicht mit ihm rechnet und dass man ihn auch verachten kann, wenn man unbedingt möchte. Er kommt niedrig. Der Mächtigste verzichtet darauf, mit den Muskeln zu spielen. Stattdessen spielt er ein paar Monate später mit gleichaltrigen Kindern. Er kommt nicht, um uns einzuschüchtern und niederzumachen, sondern um für uns da zu sein. Bei uns kommt es ja darauf an, dass man etwas gilt, gerade im Bewerbungsverfahren. Man wird sich ja nicht bewerben, wenn man nicht irgendwas vorzeigen könnte, was einen besonders qualifiziert für diese Aufgabe. Mitunter wahrt man vielleicht manchmal auch nur den Schein, damit man etwas darstellt. Wir hatten es letzte Woche schon mal. Wir Menschen spielen uns ja fortlaufend als Götter auf. Das regt uns bei anderen ja auch fürchterlich auf. Der einzig wahre und einzige Gott wurde Mensch. Das ist spannend. Der Höchste kommt runter. Gott überbrückt den Abstand, der größer gar nicht sein könnte, zwischen dem heiligen Gott und dem Menschen. Dabei haben wir alle Ansprüche auf Leben verloren, als wir uns von ihm losgesagt haben. Aber der Höchste kommt runter. Der Engel macht das deutlich, dass Maria mit großer Gnade beschenkt ist. Beschenkt, das soll der Ausdruck heißen. Nicht, dass sie sich qualifiziert hat und im Auswahlverfahren jetzt die Wahl nun auf sie getroffen wurde. Ja, es gab ein Auswahlverfahren. Das hatte nur nichts damit zu tun, was wir normalerweise anbringen bei solchen Auswahlen. Sie ist ausgewählt worden, ohne dass sie dafür etwas Besonderes kann. Ganz einfach, sie wurde ausgesucht. Und als nächstes erklärt der Engel, dass der Sohn Gottes runterkommt, um zu retten. Der König dient als Retter. 700 Jahre vorher wurde das bei Jesaja, wie ich vorhin zitiert habe, ja schon angekündigt. Und es war dem König David versprochen, dass dieser Retter aus seiner Abstammungslinie kommt. In diesen Stamm hatte Maria hineingeheiratet. Rechtlich wäre Jesus ohnehin als Sohn Gottes, als Sohn Davids gewertet worden durch die Linie von Josef. Jesus soll er heißen. Und es ist wie oft im Hebräischen, der Name ist Programm. Hilfe, Heil, Rettung. Und es wird auch gesagt von ihm, er wird viele Menschen aus der Verlorenheit und aus der Verdammtheit retten zum wahren Leben in Gemeinschaft mit Gott. Er ist der König der Welt, dessen Reich in Ewigkeit Bestand haben wird. Dieses Reich wird er aufrichten, wenn er zum zweiten Mal in diese Welt tritt. Wenn er wiederkommt aus dem Himmel. Dann beendet er Tod und Leid und wird ewig als König regieren. Aber dieser König kommt nicht, um sich bedienen zu lassen von uns, sondern er dient. Er stellt sich zur Verfügung. Er gibt sich hin. Sein Leben gibt er sogar für uns. Und diesen König soll Maria zur Welt bringen. Sie ist Jungfrau, das heißt, da ist nichts menschlich gezeugt worden. So sehr man sich über diese Jungfrauengeburt streitet, meiner Ansicht nach steht und fällt damit die Möglichkeit, dass Jesus uns retten kann. Denn Jesus ist nicht von einem Menschen gezeugt. Er hat also nicht dieses Misstrauen gegen Gott, das die Bibel Sünde nennt, schon in den Genen. Er hatte keine Sünde an sich, wird immer wieder festgestellt im Neuen Testament. Deshalb kann er unsere auf sich nehmen. Darum ist das auch so nötig, aus meiner Sicht, das nicht für ein Märchen zu halten. Zumal es uns ja ein Zeichen sein soll, so wie Maria als Hilfe bekommt, guck dir doch mal deine Großtante oder was das war an, die Elisabeth, ja, viel zu alt und unfruchtbar und kriegt jetzt ein Kind. Ja, wer soll denn sowas bitte gemacht haben? Dann kriege ich das noch Größere bei dir auch hin. Jesus kommt ohne diesen Hang, Gott zu misstrauen, in unsere Welt und er nimmt unsere Sünde auf sich. Er kommt runter und rettet uns. Er kommt auf unsere Ebene, um mit uns die Plätze zu tauschen. Und dann stirbt er an unserer Stelle später. Maria schenkt den Worten des Engels Glauben. Das ist eine der erstaunlichen Dinge an diesem Bericht, an diesem Geschehen. Sie stutzt noch einen Moment, weil sie sich nicht vorstellen kann, wie sie jetzt ein Kind bekommen soll, ohne den natürlichen biologischen Vorgang. Also Biologie war vielleicht ja sonst langweilig, aber da habe ich ausgerechnet aufgepasst. So funktioniert das nicht, die Kinder kommen nicht vom Storch. Wir sind in guter Gesellschaft also mit unserer Fassungslosigkeit angesichts der Jungfrauengeburt. Interessant ist, finde ich, und wesentlich zu beachten, dass hier ein mit allen naturwissenschaftlichen Wassern gewaschener Mann das aufgeschrieben hat, nachdem er es fein, säuberlich alles nochmal nachgeforscht hat, nämlich Lukas, der Arzt. Der Engel erklärt, dass der Heilige Geist dieses Kind in ihr entstehen lassen wird als ein Schöpfungsakt. Und dann weist er sie auf dieses Zeichen mit Maria, mit Elisabeth hin. Und wir wissen gar nicht, wie Maria aus dieser Begegnung eigentlich hervorgeht, wie sie da denn so zurückblieb, als der Engel weg war. Aber jedenfalls stellt sie sich Gott zur Verfügung für diesen Auftrag. Ich unterstehe völlig dem Herrn, mir geschehe, was du gesagt hast. Weil sie glaubt, kommt sie ins Staunen. Und weil sie glaubt, macht sie die Erfahrung, dass Gott das wirklich tut. Und in dieses Staunen möchte uns der Bericht auch als Drittes noch etwas mehr mit hineinnehmen. Der Größte wohnt im Kleinen. Gottes Sohn wird hier als das Heilige bezeichnet. Der heilige Gott kommt zu seinen Menschen. Das stellt alles auf den Kopf. Heilig ist der Inbegriff für Gott mit all seinen Wesenseigenschaften. Und es gibt keinen größeren Abstand und Unterschied als den zu uns Menschen. Aber der Heilige überbrückt den Abstand, in dem er Mensch wird. Das geht alles von Gott aus. Er ist der Handelnde. Deswegen ist für mich Weihnachten dieses Fest. Mag ja sein, dass du mit Gott bisher gar nicht gerechnet und auch nicht auf ihn gewartet hast. Der kommt trotzdem. Das wurde mir als Erstes über das Weihnachtsfest deutlich, als ich begann zu glauben. Der kommt trotzdem. Du brauchst dich nicht mehr damit beschäftigen, ob es irgendwie sein könnte und ob du das auch machen würdest. Gott kommt. Und er sucht Menschen, die sich sein Handeln gefallen lassen. Und dabei sucht er nicht nach welchen, die sich dafür für qualifiziert halten. Bis heute bewegt mich immer wieder dieser Satz aus meiner Ausbildung, den ich mal gehört habe, ich weiß gar nicht mehr von wem. Niemand ist zu schwach für das Reich Gottes. Die meisten sind zu stark. Niemand ist zu schwach für das Reich Gottes. Die meisten sind zu stark. Also die tun so, als hätte Gott sich ja nun genau den Richtigen ausgesucht und jetzt soll Gott doch mal sehen, was ich kann. So macht Gott das nicht. Er wohnt in Kleinen. Der Größte wohnt in denen, die wissen, wie klein sie sind. Maria lässt sich das gefallen, dass Gott in Kleinen wohnt, dass Gott sie gebrauchen will, indem sie es ernst nimmt, was ihr gesagt wird. Wir gewinnen an Gottes Handeln Anteil, Nicht durch Fähigkeiten und Vorzüge, sondern indem wir ihm glauben. Nirgendwo wird gesagt, dass der Glaube von Maria nicht noch oft in Frage gestellt wurde. Jesus wird ihr noch viele Rätsel aufgeben und aus ihrer Sicht völlig unverständlich handeln. Wir können es nachlesen in den Evangelienberichten. Und dann wird ihr Sohn auch vom Rest der Welt verachtet, von seiner eigenen Familie und anderen als verrückt erklärt, verspottet, misshandelt, völlig zu Unrecht verurteilt und grausam umgebracht. Er wird ihr also nochmal vom Herzen gerissen werden. Weil er lebt, um zu dienen. Weil er stirbt, um zu dienen. Sie muss sich viel zu früh für eine Mutter von ihm verabschieden. Und lebt seit seinem Tod dann von ihm. Maria hat ab diesem Moment einen Weg zu gehen zwischen Glauben und Unglauben. Zwischen der Freude über das, was mit ihr und durch sie geschehen soll, und dem ganzen Ärger und dem Schmerz, der ihr damit begegnen wird. Und in diesem Sinne hat sie sehr viel gemeinsam mit denen, die später an Jesus glauben. Wir bekommen auch keine Sicherheiten nach irdischen Maßstäben, obwohl wir das so gerne hätten. Kann uns das nicht einfach mal alles klar sein? Kann Gott nicht einfach mal das alles so machen, dass es mir auch gut erscheint in meinem Leben? Das werden sicherlich Christen, die bis heute verfolgt werden, auch schon oft gefragt haben. Wobei, eigentlich lernen wir es ja bei Jesus schon als Erstem. Und er hat uns das gesagt. Wenn sie mit dem Herrn so umgehen, werden sie mit denen, die zu ihm gehören, auch nicht anders umgehen. Also, dass wir an Jesus glauben, wird so wie für Maria, kurzfristig ja, vielleicht Schwierigkeiten in unser Leben bringen. Dass Gott uns gebrauchen will, kann dafür sorgen, dass es uns erheblich unangenehm wird manchmal. Sie fragen, ob uns das wert ist. Wir lernen dabei das Geheimnis, dass Gott verborgen ist, und doch kennenzulernen für den, der ihm glaubt, aber nur für den. Dass Gott seine Macht nicht ausnutzt, um uns zu zwingen, sondern dass er runterkommt und Retter wird für die, die sich freiwillig an ihn hängen. Dabei finden wir das echte, das ewige Leben. Gott wohnt durch seinen Geist auch heute in Menschen, die ihm glauben. Und durch solche Menschen begegnet der Retter nun wieder leibhaftig anderen Menschen. Maria ist natürlich eine andere Kategorie als die, die Jesus geboren hat. Und doch sind wir an dieser Stelle vergleichbar. Gott kommt zur Welt, wo Menschen ihm glauben, durch diese Menschen. Da geht er in die Welt hinein, teilt sich mit und handelt in dieser Welt. Wo Jesus in einem Menschen Raum gewinnt, fängt dieser an zu beten, dein Wille geschehe, nicht mein eigener. Herr, mach mit mir, was du willst. Und der Engel weist darauf hin, bei Gott ist nichts unmöglich. Gott sucht nicht nach Menschen, die in ihren eigenen Augen große Bedeutung haben. Für ihn waren wir schon immer überaus bedeutend. Er will aus uns Großartiges machen und Großes tun. Auf seine Art und auf seinem Weg. Der Größte wohnt in Kleinen. Und die werden vielleicht nie wie die Größten aussehen. Deswegen ist unser Erkennungszeichen, ihr Lieben, nicht die Fehlerlosigkeit, nicht die Perfektion, nicht das glanzvolle Außengesicht, nicht tolle Veranstaltungen, die wir hier machen, sondern die Liebe untereinander. Denn Gott wohnt in Kleinen, der Größte wohnt in Kleinen. Mir ist das während meiner Kur noch einmal wieder besonders deutlich geworden, weil ich mich damit beschäftigen musste, wenn man so still ist. Bei mir geht das jedenfalls immer so, dann wird mir auch klar, was eigentlich mit mir los ist. Und ich habe das in mein Buch geschrieben, ich zeige das heute einmal. Ich kann sowas nur empfehlen, so für die Gespräche mit Gott, sich ein Buch anzulegen, indem man dann das Wichtige nochmal irgendwie festhalten kann. Und mir wurden da beim Schreiben viele Sachen deutlich. Und ich wurde erinnert an mein Bewerbungsgespräch für das Theologiestudium. Das war das letzte Bewerbungsgespräch, was ich hatte. Da hat mich im Laufe des Gesprächs dann der Studienleiter gefragt, könnten Sie mit einer Berufung, also zum hauptamtlichen Dienst für Gott, leben, die nicht aufgrund Ihrer Fähigkeiten geschieht, sondern aufgrund von Gnade? Du Begnadete, wird Maria gesagt, nicht du Fähige. Könnten Sie mit einer Berufung leben, die nicht aufgrund Ihrer Fähigkeiten geschieht, sondern aufgrund von Gnade? Ich habe gesagt, müsste ich ja. Ja, weil es im Kopf natürlich völlig klar ist, dass das bei Gott nur so läuft. Aber das Herz macht nicht so richtig mit. Braucht da einen geistlichen Herzschrittmacher immer mal wieder. Dann hat er mir gesagt, dann zweifeln Sie an Ihrer Berufung nicht länger und gucken Sie nicht nach links und rechts. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich habe ihm gerade erklärt, was für ein Idiot ich bin. Und jetzt will er mich nehmen? Was soll das denn? Jetzt, 30 Jahre später, 25 Jahre später habe ich mich gefragt, wie konntest du das vergessen? Wie kannst du immer daran scheitern, dass du die Dinge nicht kannst, die du eigentlich machen müsstest, dass du das nicht erreichen kannst, was wir eigentlich erreichen wollen mit einer Gemeindearbeit, dass du immer wieder scheiterst, dass du Fehler machst, dass du für manches nicht der Richtige bist. Wie kannst du daran scheitern mit so einem Gott? Es gibt nur eine Antwort, weil ich so tue, als wäre ich Gott und nicht er. Ganz einfach. Wie furchtbar. Und das können wir hier wieder lernen. Gott ist immer schon zur Welt gekommen in Kleinen. Der Höchste kommt runter. So kommt Gott zur Welt. Der König dient als Retter. Wir sind keine Bosse in dieser Welt, wir sind Diener. Der Retter war es schon. Der Größte wohnt in Kleinen. Wir können also so unsere Blasebalge, mit denen wir uns versuchen aufzupussen, gerne jetzt in die Garage stellen. Brauchen wir nicht mehr. Der Größte wohnt in Kleinen. Wo ein Mensch Gott glaubt, kommt Gott zur Welt. Amen.